Man kann sich ja kaum vorstellen, dass wir jetzt bei der letzten Stunde sind. Wie schnell ist das vorbeigegangen? Nun, wird nicht der Himmel schön sein? Was auf uns dort wartet, die Begegnung und nicht unterbrochen zu werden zu müssen mit einer Uhr. Eine Uhr ist was Schönes, aber dort leben wir in ganz anderen Verhältnissen, wo die Uhr nicht gegen uns kämpft. Und wir dankbar sein dürfen, dass wir ins Endlose mit dem Herrn gehen dürfen und auch miteinander im Umgang mit ihm. Ich habe so viele Ermutigungen von euch bekommen und ich bin so dankbar dafür. Und mein Gebet ist, dass diese letzte Stunde auch zur Ermutigung dienen darf. Ich habe gebetet, dass der Herr mir Weisheit gibt, was ich in der letzten Stunde weitergeben soll. Und es wird sehr außergewöhnlich sein. Ich habe die Hoffnung, dass es uns allen eine Hilfe sein wird. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du der große Helfer bist. Du hilfst uns in tiefster Not, du hilfst uns in der Ausführung der Aufgaben, die du uns gegeben hast, die wir angenommen haben als von dir kommend. Und Herr, oft in diesem Kampf ist es schwer. Wir wissen nicht, was der nächste Schritt ist. Und oft liegen wir in Niederlage. Wir bitten dich in diesen Minuten, ermutige du uns durch dein Wort, durch deinen guten Heiligen Geist und mache du uns bitte zu Ermutigern, dass wir andere erbauen, erquicken, dass wir ihnen ein Dienst sein dürfen und geben dürfen der Hilfeleistung, die dir gefällt. Wir preisen dich dafür und beten dich darüber an. In Jesu Namen. Amen. Amen. Wenn ich einen Titel geben würde für diese Stunde, wäre es der Kampf eines Gemeindegründers. Und in der Zeit in der Gemeindegründung hat man wunderbare Erfahrungen. Man sieht, wie Leute zum Glauben kommen. Man sieht, wie eine Gemeinde wächst. Man sieht, dass Gott auch Leute vorwärts bringt in der Jüngerschaft. Und man sieht auch, wie es wächst auch in der Anleitung von neuen Leitern. Das ist im optimalen Fall, was ich eben gesagt habe, in der Reihenfolge. Und am besten, im optimalen Fall, geht es in gutem Tempo. Aber wir leben in einer Welt und vor allem hier auf dem europäischen Kontinent und im deutschen Sprachraum, da gehen die Autos auf der Autobahn in hohem Tempo. Aber mit Menschen umzugehen bedeutet oft sehr langsames Wirken. Man überlegt sich, man ist zurückhaltend, man muss Vertrauen gewinnen und Vertrauensbasis aufbauen und das braucht alles Zeit. Und in einer Zeit in der Gemeinde in Stuttgart, da sahen wir von 72 bis 75, da war es sehr zäh und langsam. Große Unterstützung im Gebet von der Deutschen Missionsgemeinschaft. Wir haben das Haus, das frühere Sitzhaus der DMG, gemietet in Stuttgart-Möhringen. Und sie zogen nach Sinsheim und beteten täglich für uns in der Gemeindearbeit dort am Ort. Wir hatten fantastische Unterstützung von der DMG und gute Beziehung mit der DMG. 75 begann durch das herrliche Wirken Gottes ein Sprung nach vorne und von einer Handvoll auf 50, 60, 70, 80, 90, 100 Leute und da war große Ermutigung. Aber ich habe nicht geahnt, dass der Wurm drin war, dass Probleme da waren und Mai 79 begann eine große, schwierige Zeit für mich in meinem Leben und für uns in dem Dienst. 79 Mai bis 80 Mai war eine unwahrscheinlich spannungsvolle Zeit. Und die Spannung war nicht schön. Viele Versuche, Dinge zu schlichten, und es wurde nicht gemacht, es konnte nicht geschlichtet werden. Man hat gemerkt nach einer Aussprache, es hat nichts gefruchtet und es war sehr entmutigend oft. Mai 80, an einem Sonntag, kam eine abrupte Spaltung der Gemeinde. Und das war mehr als unschön. Und etwa ein Drittel der Personen der Gemeinde ging weg. Und wir begannen eine schwere Zeit. Für mich eine sehr, 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 sehr schwere Zeit. Im Juli nach der Spaltung war ich als Verkündiger eingeladen zu einer Freizeit bei Wort des Lebens. Die Kinder haben immer gefragt, Papa, hast du wieder eine Einladung irgendwann mal zu Wort des Lebens? Denn natürlich, sie konnten mitgehen und hatten eine Freizeit im Sommer. Und es war schön am See und alles Mögliche. Und ich hatte die Einladung schon länger angenommen im Juli 80. Die Familie genoss die Freizeit. Ich hatte die Verkündigung gemacht und sonst hatte ich sehr viel freie Zeit für mich, stille Zeit. Und in der Zeit sagte ich Gott, rede mit mir. Und er begann zu reden. Und er bewegte in meinem Herzen das Verlangen, ihm näher zu kommen. Als Leiter, wenn ein Drittel der Personen, die man geleitet hat, ein Drittel dieser Personen geht weg, ist man als Leiter ein Versager. Und dieses Versagen spürte ich und ich dachte, ich will dem Herrn näher kommen. Ich wusste, das wird mindestens drei Dinge bedeuten. Mehr von der Bibel, mehr vom Wort Gottes, mehr Gebet und auch konsequenterer Gehorsam. Wenn ich etwas entdecke in der Bibel, Herr, hilf mir, das zu tun. Und meine innere Vorstellung von diesem Schritt zu Jesus, und übrigens, das ist immer weise, wenn es schwere Zeiten gibt, wohin? Immer nur zu Jesus. Er ist der einzige Zufluchtsort, zu dem wir zu gehen haben, wenn es schwer ist. Ich kenne viele Leute, die flüchten zu Alkohol oder anderen Dingen oder Genusssucht in irgendeiner Form oder Einkaufssucht oder was auch immer. Es gibt viele Dinge, Betäubungsversuche, wenn es schwer ist, und sie sind alle Fehlversuche, gehen wir zum Herrn. Und ich wusste das, okay, ich will der Nähe kommen. Und ich begann gegen Ende Juli die Bibel mehr zu lesen und auch mehr zu beten. Und meine Vorstellung war, dass es immer wärmer wird ums Herz in mir, habe ich mir gedacht. Es wird immer netter und immer wärmer. Ich komme dem Herrn näher. Ich war überhaupt nicht vorbereitet auf das, was kommen würde. Und ich lese und ich genieße die Zeit im Gebet. Und plötzlich kommen Gedanken, diese Gedankenkämpfe und nicht Stimmen in dem akustischen Sinn, aber innere Stimmen, Gedankenstimmen, die gesagt haben, Roger, du bist wertlos. Du bist wirklich wertlos. Als Leiter bist du wertlos. Und man hört diese Stimmen und dann nach ein paar Tagen, diese Stimmen intensivierten sich, du bist wertlos, schmeiß dein Leben weg. Und da war ich geschockt, denn noch nie in meinem Leben hatte ich solche Gedanken gehabt, selbstzerstörerische Gedanken gehabt. Und ich fragte mich, was das zu bedeuten hat. Und in diesen Tagen merkte ich, wie schwierig das war. Und ich überlegte mich an Verse, die ich gelernt hatte in meiner Jugend. Ich verliebte mich in Kolosser 3, 1 bis 4. Ich habe diese Verse in diesen Tagen schon erwähnt, aber ich denke, es ist gut, wir lesen sie jetzt. Kolosser Kapitel 3, 1 bis 4. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, und das sind wir als Christen, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Ich war vielleicht 17 oder 18 in dem Alter, wo Gott mir diese Bibelstelle kostbar machte. Und seither denke ich, die Blickrichtung eines Christen hat nach oben zu sein. Dass wir ständig Ausschau haben nach dem, was droben ist. Denn was auf Erden ist, uns zu fixieren darauf, das ist natürlich tödlich. Denn hier auf Erden ist viel Sünde, viel Not, viel Unheil. Wir müssen auf der Erde leben, wir müssen uns damit beschäftigen, aber uns nicht darauf fixieren und konzentrieren. Und viele Leute tun das. Sie sind fixiert auf das Irdische und nicht auf das Ewige, auf den Ewigen. Und so habe ich gesagt, okay, diese Gedanken kommen und die Gedankenkämpfe sind so stark, ich lese die Bibel und ich lese über den, der droben ist. Ich lese über Jesus. Und so habe ich mir vorgenommen, ich lese die Evangelien. Ich lese vom Leben Jesu. Und so habe ich Matthäus Evangelium aufgeschlagen und begonnen. Ich kann mich erinnern, ich lese, meine Augen kommen über die Wörter und ich komme hier unten rechts an der zweiten Spalte und ich überlege mir, was habe ich gelesen? Das ist keinem von euch passiert, aber das passierte mir. Ich las, meine Augen gingen über alle Wörter auf der Seite, aber unten rechts habe ich nichts mehr behalten. Das ist, sagte ich, das ist mir zu dumm. Also ich lese, aber lese doch nichts, denn meine Augen waren auf schwarz-weiß gerichtet, auf Papier, aber meine Gedanken waren ständig da über meine Wertlosigkeit, diese Kämpfe. Diese Gedanken vergleiche ich mit einem Güterzug. Ich sitze in dem ruhigen Wohnzimmer meiner Gedanken und plötzlich brach ein Güterzug durch die Wand in meinem Wohnzimmer und fuhr durch das ruhige Wohnzimmer meiner Gedanken und brach durch die Wand. Das Problem war, dieser Güterzug war 500 Millionen Kilometer lang. Das heißt, ich habe diese Gedanken nicht eingeladen. Sie waren laut, zerstörerisch, dreckig, dominierend, irritierend, beschlagnehmend und bleibend. Und ich habe gedacht, die Gedanken will ich weghaben. Ich will sie nicht haben. Ich betete, Herr, gib mir Weisheit, wie ich diese Gedanken, diese schrecklichen Gedanken loswerden kann. Denn ich arbeite und dann plötzlich kommt ein Gedankenschuss wie ein Güterzug und ich sitze da und ich denke, oh, ich kriege diese hässlichen Gedanken nicht weg. Und dann fiel mir folgende Idee ein. Und diese Idee hängt zusammen mit 2. Korinther 12, 3 bis 6. 2. Korinther, 10, 3 bis 6. Diese Verse habe ich auch vorher lieb gewonnen. Ich gewann sie viel lieber in der Zeit. Denn obgleich wir im Fleisch wandeln, so kämpfen wir doch nicht nach Art des Fleisches. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig durch Gott zur Zerstörung von Festungen. Und hier kommt die Beschreibung von Festungen. So dass wir Vernunftschlüsse zerstören. In einer Übersetzung, die ich fand, diese Vernunftschlüsse sind Fantasierungen. Dass wir jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jeden Gedanken gefangen nehmen zum Gehorsam gegen Christus, auch bereit sind, jeden Ungehorsam zu bestrafen, sobald euer Gehorsam vollständig geworden ist. Und so habe ich in meinem Kopf gedacht. Ich sehe mein Hirn wie eine alte Telefonzentrale und ich schließe meine Augen an, dann stecke ein, Ich rede, da ist mein Mund mit eingeschlossen, meine Ohren hören dann und so kriegen diese Gedanken ein Belegzeichen. Sie kommen, aber sie kommen nicht durch. Und so stand ich auf, das war meistens, der Kampf war meistens am schlimmsten in der Nacht. Und meine Frau hat eine ganz, ganz, ganz besondere Geistesgabe. Die Gabe des Einschlafens, des schnellen Einschlafens. Sie legt sich hin, das ist nicht übertrieben. Häufig 10 Sekunden, 15 Sekunden, zucken, zuck, zuck, zwei, dreimal. Nancy, Nancy, bist du da? Bist du wach? Kein Ton. Oh, schon weg. Gesprächspartner ist schon weg. Also bin ich alleine mit diesen Gedanken und ich grübele. Und ihr wisst ja, wenn man grübelt, da läuft Adrenalin. Und diese grübelnden Gedanken nahmen mich gefangen und meine Frau, mein Gesprächs- und Gebetspartner, die schläft. Ich will sie nicht wecken, ich will sie nicht stören, sie braucht auch ihre Ruhe. Und ich war hellwach. Die Gedanken waren oft so. Ich denke an Gespräche der Vergangenheit. Wenn ich gesagt hätte und er geantwortet hätte und ich hätte dann geantwortet und er hätte gesagt und ich hätte Konjunktivform, nicht wahr? Grammatisch Konjunktiv. Wenn, dann wäre und es hätte sein können, wenn. Wisst ihr, wie produktiv es ist, in der Konjunktiv über vergangene Gespräche zu denken? Super unkonstruktiv, es bringt nichts, denn das ist Geschichte. Ein Gespräch der Vergangenheit kann man nicht ändern. Und dann, natürlich, man denkt in die Zukunft. Okay, wenn ich ihn sehen würde, er könnte sagen und ich würde antworten, der könnte und dann ich. Und wie oft passieren diese verbastelten Gespräche, die man zusammen gebastelt hat im Kopf in der Konjunktivform, wie oft passieren sie? 99,99999999999% der Zeit passieren sie nie. Also auch das ist vergeudete Zeit. Diese Fantasierungen, Vernunftschlüsse, Fantasierungen bringen nichts, weder von der Vergangenheit noch von der Zukunft. Sie sind destruktiv, gefährlich. Und ich sagte, oh Herr, die will ich stoppen. Und so las ich stand auf, Nancy schläft und ich grübele und ich denke, das ist zu dumm. Und ich stehe auf und lauf aus der Tür, mach die Tür leise zu und schalte das Licht im Flur ein und lauf unterm Licht im Flur und lese laut. Nicht laut, 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 sondern ich habe einfach gesprochen. Den Text gesprochen. Ähnlich denke ich, wie Hannah im Tempel im Alten Testament gebetet hat. Übrigens, ich bete meistens laut wie Hannah. Nicht sehr laut, aber ich formuliere Worte. Wenn ich still bete im Kopf, wisst ihr, was mit meinen Gedanken passiert? Wie Vögel, sie fliegen in alle Himmelsrichtungen. Deswegen formuliere ich die Gebete in Worten, sodass die Gebete gesprochen werden und ich mich konzentrieren kann auf das, was ich bete. So wie Hannah da im Tempel. Und ich finde das eine gute Disziplin, das zu machen. Nun, ich las die Bibel und ich lese eine Seite von Matthäus Evangelium, komme unten rechts an und ich merkte die ganze Zeit beim Lesen, diese Gedanken kommen. Aber sie kriegen tatsächlich ein Belegzeichen. Und ich konnte lesen, ich war unten und ich habe eine ganze Seite nicht nur gelesen, sondern verinnerlicht, aufgenommen. Und ich las und ich las, manchmal las ich 2 Stunden. Und nach 2 Stunden des Lesens merkte ich, oh, dieser Knoten im Bauch löst sich. Manche von euch kennen diesen Knoten. Spannung, es tut nicht ganz weh, aber es ist Spannung im Bauchbereich. Und ich merkte, diese Spannung löst sich und ich merkte, plötzlich werde ich ganz müde. Ich entspannte mich. Und ich schaltete das Licht aus, kroch schnell ins Bett und schlief sofort ein. Und war dankbar und begann den neuen Tag und irgendwann mal im Laufe des Vormittags oft kam noch einmal der Güterzug. Und ich nahm wieder das Wort Gottes und habe weiter gelesen und gelesen und gelesen und gelesen. und wieder Sieg gehabt. Meine besten Zeiten in diesem Kampf waren, als ich im Dienst stand und anderen half. Seelsorge, Verkündigung, Vorbereitung für die Verkündigung. Die schlimmsten Stunden waren die, wo ich ganz alleine war. Und ich persönlich frage mich, ob es weise ist, Leute, die depressiv sind, in ein Einzelzimmer irgendwo einzutun. Denn was tun sie? Sie grübeln, sie drehen sich nur um sich selber die ganze Zeit. Es war am besten, wo ich dienen konnte. Die schlimmsten Zeiten waren, wo ich alleine war. Ich lernte viele Dinge. Und eins lernte ich, hätte vorher gesagt, das ist Irrlehre. Aber ich habe eine kleine Abmachung mit Gott gemacht. In der Zeit betete ich. Ich bin geprägt von der Bibelstelle, die ich diese Tage schon erwähnt habe, in Matthäus 5. Bete für die, die euch beleidigen, die euch verleumden. Und schon in meiner Jugend habe ich alte, bittere Leute kennengelernt. Wer ist sehr, sehr gern bei alten, bitteren Leuten? Hand hoch. Ich sehe keine Hand. Es ist nicht schön, bei alten, bitteren Menschen zu sein. Und wie vermeidet man, alt und bitter zu werden, indem man jung und bitterfrei bleibt? Das heißt, es beginnt in der Jugend. Und so habe ich gesagt, Herr, ich möchte jetzt nicht in meinen jungen Jahren bitter werden gegen Leute. Ich bete und bete, dass du sie segnest. Auch die Leute, die gegangen sind, auch mit all den Dingen, die gesagt haben, ich möchte, dass du ihnen deine Liebe zeigst. Ich bete um Segen für sie. Und ich betete für sie. Und ich merkte, ich versuchte das viele Tage zu tun, und ich merkte, wenn sie mir einfielen und ich für sie betete, kam der Güterzug. Ich holte den Güterzug herbei durch das Beten für sie. Ich verursachte mein eigenes Problem. Und dann habe ich natürlich gelesen, viele Stunden, und noch einmal, um den Sieg zu erfahren über diese schlechten, schwierigen Gedanken. Und so habe ich eine Abmachung mit dem Herrn gemacht. In meiner Jugend, Kindheit, habe ich 1. Petrus 5, Vers 7 gelernt, auswendig. All eure Sorgen werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Das sind gute Wahrheiten zu lernen. Es ist immer gut, dass man biblische Wahrheiten verinnerlicht, auswendig lernt. Und so habe ich das auswendig gelernt, und da habe ich Folgendes gesagt. Herr, ich möchte eine kleine Abmachung machen mit dir. Er hat mir nie gesagt, dass er es tut, aber ich werde ihn fragen, wenn ich droben bin. Aber ich habe gesagt, ich möchte für diese Geschwister, die gegangen sind, beten. Aber du weißt, du siehst, wenn ich das tue, verursache ich meine eigenen Probleme. Und so, Herr, möchte ich, dass du dieses letzte Gebet als ein ständiges Gebet betrachtest. Ich bete für sie dieses letzte Mal, und wenn ich noch einmal an sie denke, lese ich die Schrift, um die Gedanken von ihnen zu vertreiben. Und so habe ich ein letztes eingehendes Gebet für sie gebetet und nie wieder für sie gebetet in der Zeit. Das klingt wie Irrlehre, nicht wahr? Aber eins sage ich euch, als dann die Gedanken kamen, über diese Leute, ich las. Und übrigens, wenn Leute Gedankenkämpfe haben, sag ihnen nicht, denk bloß nicht an die Schwiegermutter. Ich sage euch, denke nicht an einen Weißbären. Und wir haben alle in dem Moment etwas verbildlicht im Kopf, nicht wahr? Es geht nicht darum zu sagen, denk nicht daran, sondern es geht darum, diese schlechten Gedanken zu versetzen, herauszunehmen. Und wir ersetzen sie mit Wahrheit. Es war die Wahrheit, die die Gedanken, diese lügenhaften Gedanken, vertrieben haben, ersetzt haben. Ich las um mein Leben. Ich las nicht, weil es komfortabel und gemütlich war, sondern ich las um mein Leben. Und ich formuliere meine Formulierung sehr genau, sehr präzise. Ich kämpfte 4 Monate lang gegen Selbstmordgedanken. Ich habe keine Pläne geschmiedet. Ich hasste die Gedanken. Ich wollte sie nicht haben. Es war nicht so, als ob ich das wollte. Ich habe überhaupt nicht gewollt, dass diese Gedanken kommen. Noch nie zuvor in meinem Leben. Und so im Lesen war es, Sieg zu gewinnen über diese Gedanken. Wenn du mich gefragt hättest vor diesem Kampf, können wir unsere Gedanken beherrschen, unter Kontrolle bringen, hätte ich dir gesagt, nein. Also Gedanken sind wie Vögel, sie fliegen, wohin sie wollen, sie sind halt da. Aber seit dem Kampf und seit meiner Erfahrung mit der Bibel in diesem Kampf, weiß ich, nicht nur können wir dürfen und sollen unsere Gedanken zum Gehorsam zwingen, Christus gegenüber. Wir können das. Es ist möglich. Wir sind nicht Opfer für unsere schlechten Gedanken. Und das gilt für Pornsucht, das gilt für Esssucht, das gilt für Kaufsucht, das gilt für alle Probleme, die wir haben. Wir können diese boshaften Gedanken vertreiben. Eins ist mir klar, in der Gemeindegründung haben alle von uns Begegnung mit solchen, die kämpfen, wie ich gekämpft habe. Alle von uns. Und es würde mich gar nicht wundern, überhaupt nicht wundern, wenn etliche hier sind, die ähnlich gekämpft haben. Wo ich darüber rede, jedes Mal anschließend kommen Leute auf mich zu und sagen, ich habe einen ähnlichen Kampf durchgemacht. Ich habe irgendwo in Deutschland irgendwann darüber gesprochen, ein Zeugnis gegeben, oder es war auf Englisch, ich weiß es nicht. Und in Großdöln, ich stehe auf nach einer Stunde, eine amerikanische Schwester, die hier war, dort war, sagt zu mir, ich habe eine Kassette bekommen, ich war in tiefer Not und jemand drückte mir eine Kassette in die Hand von dir, wo du dein Zeugnis gegeben hast über deinen Kampf gegen Depressionen. Und sie sagte, es war genau das, was ich durchmachte. Ich bin so dankbar. Ich hätte nie im Leben gedacht, wir begegnen uns je. Und ich wollte dir danken dafür. Ein Grund, warum ich diese Dinge sage heute, ist, dass alle von uns kämpfen persönlich und alle von uns sind mit Leuten verbunden, die kämpfen. In der Zeit, in dem Herbst, war noch ein Bruder in der Gemeinde, der ständig am Kämpfen war gegen Selbstmordgedanken. Und er hat mich aufgesucht und wir sprachen, ich erzählte ihm von meinem Kampf. Wir haben die Bibel aufgeschlagen, die Bibel miteinander laut gelesen, zusammen. Und er hat auch begonnen, die Bibel zu lesen. Es war eine schwere Zeit für uns beide. Gegen Ende November stand ich an meinem freien Tag. Immer der schwerste Tag. An meinem freien Tag, wo viele Gedanken frei waren, stand ich im Keller unseres Hauses und da fiel mir wieder biblische Wahrheit ein. Es ist biblische Wahrheit, die befreit. Die Wahrheit macht frei. Gottes Wahrheit macht frei. Und ich dachte an Hiob 1, den Vers, an den Vers dachte ich am Ende von Hiob 1, nach den sprichwörtlichen Hiobs Nachrichten. Hiob sagte, der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Da sagte ich, wenn Gott uns ein Kind genommen hätte, habe ich diesen Vers parat gehabt. Denn ich wusste, Kinder sind eine Leihgabe vom Herrn, er gibt sie und wenn er ein Kind nimmt durch einen frühzeitigen Tod, ist es sein Kind sowieso, nicht mein. Er hat das Kind mir angeliehen oder uns anvertraut, er gab ein Kind und er nimmt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Das ist ein Blick für die Souveränität Gottes und die liebevolle Herrschaft Gottes, die wir nicht verstehen müssen. Es ist okay, wir lassen es ihm in die Hände. Und in dem Moment überlegte ich mir, Moment, als die Leute zur Gemeinde kamen und die Gemeinde wuchs, habe ich mich erinnert, oh, der Herr hat gegeben, neue Leute gegeben. Diesen Satzteil habe ich benutzt. Leute kamen und die Gemeinde wuchs. Als aber die Spaltung kam und die Leute gingen, schaute ich das Gehen dieser Leute nur auf der horizontalen Ebene an. Ich sah ihre Sünde, ich sah meine Sünde, ich sah mein Versagen, ich sah ihr Versagen. An dem Tag ist mir ein Licht aufgegangen. Wenn du mich vorher gefragt hättest, wem gehört die Gemeinde Jesu? Theologisch, in einem theologischen Examen, es wäre ganz leicht. Die Gemeinde Jesu gehört Jesus Christus. Erkauft durch sein Blut, sein Eigentum, nicht mein. Aber ist es nicht interessant, wie listig und glitschig der Feind ist oft und auch das Fleisch, dass wir so denken und tun, als wäre eine Gemeinde unsere, als wären wir letztendlich verantwortlich für die Gemeinde. Und ich sah in dem Moment, zu meinem Entsetzen, ich habe meine Hände auf sein Eigentum gelegt. Oh, wie könnte ich das bloß tun? Oh Herr, vergib mir. In dem Moment kamen die Worte sofort aus meinem Mund. Vergib mir, Herr. Das ist dein Eigentum. Sie ist deine Gemeinde, nicht meine. Es löste sich ein Knoten im Bauch. Da habe ich gedacht, oh, Herr, ich bin so dankbar, dass du es mir gezeigt hast. Ich war immer dabei, ich wusste, vielleicht hängt diese ganze Zeit zusammen mit einer Sünde und war ständig dabei, das, was mir einfiel, dem Herrn zu bekennen als meine Sünde. Ich hätte diese Sünde viel früher bekannt. Ich wünschte, er hätte es mir viel früher gezeigt. Aber in seiner großen Weisheit, damit ich wahrscheinlich lerne, wirkliches Mitleid zu haben mit solchen, die in Depressionen sind, dass ich sie nicht verurteile, hat der Herr es länger ziehen lassen, um mir manches beizubringen. In der Zeit habe ich jede Minute von diesem Kampf gehasst. Ich kann es nicht anders formulieren. Heute blicke ich zurück und danke für jede Minute von dem Kampf. Ich möchte es nicht wiederholen, verstehe mich nicht falsch. Ich möchte keineswegs den Kampf wiederholen müssen. Aber ich bin dankbar für das, was ich lernte. Erinnert ihr euch an das, was ich sagte, was mein Beschluss war in Starnberg bei Wort des Lebens? Ich möchte Gott näher kommen. Drei Dinge. Mehr vom Wort. Habe ich die Bibel mehr gelesen? Mehr als je zuvor in meinem Leben. Mehr, weit mehr. Ich las mit einer Dringlichkeit, weil es um mein Leben ging. Preis den Herrn, ich habe keine Medikamente nehmen müssen. Ich weiß, weil ich genügend Besuche gemacht habe in der geschlossenen Abteilung von psychiatrischen Anstalten. Ich weiß, ich war klinisch depressiv. Aber ich habe weiter gearbeitet, weiter gepredigt. Es war eine nicht schöne Zeit. Und an dem Tag, als ich ihm das sagte und meine Sünde bekannte, ich erlebte Befreiung. Nun, das hatte ich schon durch das Bibellesen vorübergehend erfahren. Und am nächsten Tag bin ich aufgewacht, ich schlief ein an dem Abend und da war kein Grübeln mehr. Und am nächsten Tag bin ich durch den ganzen Tag gegangen und der Gütezug kam nicht. Preis den Herrn. Und am nächsten Tag, und dann vergingen ein paar Wochen, da habe ich gedacht, preis den Herrn, es ist vorbei. Ich kann euch nicht sagen, was das mir bedeutete, dass es vorbei war. Und ich bin so dankbar für das, was ich gelernt habe über ihn. Wir können das Heilige Wort nie überbieten. Wir können nicht ein besseres Wort finden als das, was hier steht. Da wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, Hebräer 12, 1, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt, indem wir was tun? Hinaufschauen auf Jesus. Unsere Blickrichtung hat Jesus gerichtet zu sein, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Um der vor uns, vor ihm liegenden Freude willen, das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete, der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus hat auch gekämpft. Im Garten kämpfte er gegen die Gedanken von Selbstzerstörung. Es wäre leichter für ihn gewesen, er wäre am Abend davor gestorben. Denn am nächsten Tag musste er deine und meine und die der ganzen Welt die Sünden tragen. Und ich glaube, ein Großteil von dem Kampf im Garten war: Jetzt, Herr, ich will deinen Willen tun. Ich will durch deine Kraft. In der Zeit von diesem Kampf überlegte ich mir, was der Feind vorhatte. In der Gemeindeleitung stand ich und wusste, wenn ich abgesägt werde, weil ich so viele Fehler gemacht hatte, es war 80, die ganze Vertrauensbeziehung ist mir bezogen gewesen. Ein grundsätzlicher Fehler. Wir hatten kein Leitungsteam. Und ich sagte, okay, Herr, ich will ein Leitungsteam bilden, aber diese Spaltung, da haben wir praktisch alle Männer verloren. Ich erzählte, in 82 bat ich die Gemeinden für 10 zu bitten. Wir hatten in der Situation keine Männer, die bereit waren zu leiten. Es war eine verwirrende und schwere Zeit. Und wenn ich aufgegeben hätte, wenn ich niedergemäht worden wäre vom Feind, das wäre eine Schande für die Gemeinde gewesen. Eine Schande für den Ruf Jesu. Ich bin so dankbar, dass der Herr mir geholfen hat, durchzuziehen. Ich habe nicht gewusst, dass Missionare sowas erleben. Habe es nicht geahnt. Komme zurück in die Staaten und beginne Missionsgeschichte zu unterrichten. Und ich sage in meiner ersten Minuten vom Unterricht in der Missionsgeschichte in dem Semester, das unterrichte ich jetzt im Frühjahr. Ich sage allen Studenten, dieser Kurs, man hätte eine Waffe an meine Schläfe legen sollen und sagen, du gehst nicht nach Deutschland, bis du ein bisschen zurückblickst in die Geschichte. Wisst ihr, was ich studiert habe in meiner Universitätszeit? Geschichte. Um alles in der Welt habe ich keinen Missionsgeschichtekurs belegt. Und als ich beginne zu unterrichten, ich lese von Adoniram Judson, Missionar nach Burma. 34 ununterbrochenen Jahren in Burma, verliert eine Frau, verliert sein Kind, stürzt sich in Arbeiterholiker-Arbeit, also Workaholic. Er arbeitet Tag und Nacht in Übersetzungen und so weiter, ein Jahr lang, bis ihm die Depression einholte. Er ging dann weg in den Wald, grub ein Loch, so groß und tief wie ein Grab, und setzte sich neben das Loch und schaute da hinein. Wochen und Monate lang. 2 Jahre war er weg vom Team. Und dann hat der Herr ihn geheilt. Als ich das las, sagte ich, Adoniram Judson ging durch Depression. Warum habe ich das bloß nicht gewusst? Weil ich keine Missionsgeschichte studiert habe. Wie dumm war das? Und deswegen darf ich auch den Studenten sagen, der Wert von diesem Kurs ist, dass wir Helden anschauen dürfen. Aber wisst ihr, sie sind Helden. Die handelsüblichen Menschen sind wie wir. Sie gingen durch Kämpfe, sie haben Familienprobleme, sie haben persönliche Probleme und Gott gebrauchte sie. Und das ermutigt uns, denn er nimmt übliche Menschen, wie wir es sind, und benutzt uns auch. Es hat mich auch sehr bewegt, viel empfindungsreicher, mit viel mehr Mitleid mit Menschen umzugehen, die leiden. Und wenn ich höre, jemand spricht, ich bin depressiv, ich versuche sehr bald mit dieser Person zu reden und hören und irgendwann mal, wenn es 5 oder 10 Minuten dauern kann, ich frage, du sagst, du bist depressiv, kämpfst du gegen Selbstmordgedanken ab und zu? Ja, warum fragst du? Ja, weil ich den Kampf kenne. Du? Von allen Leuten in der Welt hätte ich nie gedacht, du würdest sowas kennen. Und dann darf ich Ihnen zeigen, die Größe und die Wichtigkeit unseres Herrn. Es war zu der Zeit einer, ich kenne seinen Namen nicht mehr, ich kann mich sehr gut an die Gespräche erinnern. Er war von einer anderen Gemeinde und durch eine Verkündigung in einem Jugendkreis oder irgendwo hat er mich kennengelernt und bat um Zeit. Er fuhr, wir haben eine Verabredung gehabt und er schilderte seine Lage. Ein Freund wäre in einem Autounfall ums Leben gekommen, woanders. Er war gar nicht dabei, er war nicht der Fahrer vom Fahrzeug, er war nicht verantwortlich und in irgendeiner Weise stürzte er in Depression. Er war im Leitungsteam, im Jugendkreis und alles Mögliche. Und da war er in Depression und er sagte, ich bin lahmgelegt worden jetzt diese Monate lang. Ich erzählte ihm meine Geschichte. Das war das erste Mal, dass ich jetzt jemandem erzählt habe. Und ich erzählte davon, wie ich mit dem Wort Gottes umging, mein Kampf, wie ich in diesem Kampf stand. Ich habe die Wörter mein Kampf nicht benutzt in einem anderen Zusammenhang, sondern der persönliche Kampf von Roger Pugh, das meine ich. Und er hörte davon, wir verabschiedeten uns und machten einen Termin für einige Wochen in der Zukunft. Er kam zurück das zweite Mal, ich begrüße ihn an der Tür. Wie geht's? Es geht mir gut. Ich sah mit Begeisterung seine Begeisterung an. Ich dachte, das gibt ein gutes Gespräch. Und er erzählte, dass er genau das Gleiche erlebt hat, als er begann, das Wort Gottes zu erleben. In der Macht des Wortes Gottes, es vertrieb diese Finsternis. Er war voll wieder dabei im Mitarbeiten in der Jugend. Und frei von Depression. Ihr könnt nicht ahnen, wie das mich erquickt hat. Und ich habe dieses Zeugnis gegeben auf Englisch und in MP3 auf Englisch. Und immer wieder sprechen Leute, ich bin depressiv. Ein Absolvent in einem anderen Bundesstaat, er sagte, ich habe gehört, du bist durch Depression gegangen. Kannst du was darüber sagen? Und bevor ich lang darüber rede, ich schickte ihm die MP3-Datei. Und ich sagte, wenn du fertig bist, melde dich noch einmal. In 2 Stunden meldete er sich und er hat gesagt, ich habe es 2-mal gehört und bin bereit zu reden. Und es ist ermutigend zu sehen, wie Gott das, was ich erleben durfte mit dem Herrn, anderen helfen kann. Ich habe mich lange überlegt über diese Stunde, ob ich in dieser Stunde den Vortrag bringen soll. Denn es ist nicht direkt mit Gemeindebau zusammenhängend und doch, es geschah alles während der Gemeindegründungsphase und in der Gemeindegründungszeit in den USA, ich sagte, ich war 13 Jahre Ältester in einer Gemeindegründung dort, wir haben schreckliche Probleme gehabt einmal und ich wusste, was tun. Ich wusste, wohin stürzen, ins Wort Gottes. Und dann kam kein Güterzug. Einige Male kurz sind solche Gedanken gekommen. Wenn ich sage kurz, vielleicht eine Stunde oder zwei, und ich merke, oh, das Empfinden ist gleich wie damals. Und ich stürzte mich noch einmal sofort in das Lesen der Bibel und im Gebet, Herr, hilf. Und es dauerte allerhöchstenfalls ein paar Stunden in beiden Situationen. Jemand fragte mich, einmal, als ich darüber sprach, Roger, was würdest du einem Menschen sagen, wo ich weiß, zum Beispiel von solchen, die depressiv sind, wie kann ich ihnen zur Seite stehen? Ich sagte, nun, ich kann sagen wie, aber zunächst einmal sage ich, wie nicht. In meiner Not war ich einmal im Gemeindehaus und wir sollten eine Schiene anbringen für einen Vorhang an die Decke. Zwei von uns, ein anderer Bruder und ich. Und wir machten die Schiene hoch und als wir fertig waren, habe ich gesagt, du, ich kämpfe furchtbar mit Gedanken. Roger, du sollst den Vers lesen und den Vers lesen und den Vers lesen und diesen Vers beachten und den Vers beachten. Viele Verse gesagt. Verse, die ich ohnehin schon ausgelegt hatte. Ich kannte manche dieser Verse vom Urtext. Es war nicht ein Fehlen an Wissen, an Informationen. Und im Grunde genommen, was er sagte, war, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Und in der Depression klagte mein Gewissen ohnehin, du versagtest, du versagtest, du versagtest, du versagtest, du versagtest, du bist wertlos. Und einem zu sagen, der ohnehin sich selbstständig gesagt bekommt von dem Güterzug, von der Güterzugstimme, du bist ein Versager, nochmals soll aufzuerlegen, wirkt genau das Gegenteil. Es war nicht ermutigend, es war drückend. Ein paar Wochen später sah ich ihn und sagte, du, kannst du dich erinnern, als ich von meinem Problem erzählte vor ein paar Wochen, ja? Was du gesagt hast, hat mehr Probleme verursacht als geholfen. Du hast es gut gemeint, aber es hat, anstatt aufzuerbauen, es hat niedergedrückt. Was ich wollte, war dich. Was ich wollte, war, dass du sagst, komm, Roger, wir beten zusammen. Fallen wir jetzt auf die Knie und beten zusammen. Er sagte, Roger, ich habe keine Ahnung, was du mir hiermit sagen willst. Ich blicke gar nicht durch. Viele Leute, die keine Depression erlebt haben, halten Depressive für die egoistischsten Menschen der Welt und vor allem Depressive, die sich das Leben nehmen. Und sie sagen, Selbstmord ist die höchste Form von Selbstbezogenheit. Ich würde recht geben, nur einem solchen, der so kämpft, das zu sagen, ist das genau das Falsche. Was er braucht, ist dich. Was sie braucht, ist eine Umarmung. Ich kämpfe mit. Komm, wir beten zusammen. Oft sind solche im Kampf so sehr, dass sie kaum beten können. Es hilft, wenn ein anderer betet. Und freundlich mitgehen, nicht verurteilen, nicht runterputzen, sondern erbauen. Geschwister, es ist hier zu Lande, wir haben zwei Selbstmorde in der Gemeinde in Stuttgart gehabt. Der Mann, mit dem ich zu tun hatte im Herbst, hat am 30. Dezember eine Flasche genommen und alle seine Tabletten und verschwand. Um 11 Uhr abends läutet das Telefon. Weißt du, wo er ist? Ich habe nein gesagt. Schnell zog ich mich wieder an und ging hin und sprach mit den Personen. Am nächsten Tag suchten wir ihn, fanden ihn nicht. Am nächsten Tag 7 von uns machten uns auf. Wir drei gingen in jene Richtung, 4 gingen in eine andere. Und als wir im Wald waren und liefen durch, 100 Meter Abstand zwischen uns, ich auf der linken Seite, schaue ich links, da ist eine Büschung. Ich laufe in jene Richtung und da sitzt er auf dem Boden. Ich habe so laut geschrien, Adrenalin, 2 Tage lang war meine Stimme heiser, nur von 5 Wörtern, die ich habe ihn gefunden. Wir haben ihn zum Krankenhaus gebracht, am nächsten Tag beuge ich mich über sein Bett. Du, Gott wollte dich finden lassen. Wir waren 15.30 Uhr nachmittags, 1.1.81. 15.30 Uhr nachmittags am 1.1., das ist fast dunkel. Etwa eine halbe Stunde nachdem wir ihn fanden, begann es zu schneien und es schneite die ganze Nacht. Er hätte die ganze Nacht nicht überlebt. Ich habe gesagt, Gott wollte dich finden lassen. Und in meinem Herzen kam die Stimme, der Gedanke. Und ich wollte dich, Roger, gebrauchen, um ihn zu finden, weil ich nicht fertig bin mit dir. Ich habe immer gedacht in dem Herbst, Gott ist fertig mit mir. Ich soll es quittieren und Schuhverkäufer werden. Und Gott ermutigte mich. Ganz fantastisch. Ich bin so dankbar. Ich habe nicht gebeten um diese Ermutigung. Gott schenkte sie mir. Ich wäre dankbar gewesen, irgendeiner von den sieben hätte ihn gefunden. Und Gott gebrauchte mich in seiner großen, endlosen Gnade. Der Kampf eines Gemeindegründers. Ich habe keine Ahnung, wo du stehst in diesem geistlichen Kampf. Aber Gemeindegründung ist kein Picknick. Es ist ein Kampf. Der Herr aber baut seine Gemeinde. Er, nicht wir, er baut seine Gemeinde. Wir sind seine Diener. Und wir haben unsere Aufgabe, aber wir dürfen uns nicht hineindrängen in seine Aufgabe. Sie macht er. Und in diesem Kampf merken wir, es gibt Verletzte. Wir sind ja im Krieg. Es gibt Verletzte in einem Krieg. Aber wir sind auf der siegenden Seite. Wir dürfen wissen, es gibt einen Herrn, der seine Gemeinde baut, und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Ist das nicht eine große Ermutigung, großartige Ermutigung? Und daher der Aufruf, ran in der Arbeit, vorwärts in Erwartung, dass der Herr Erweckung schenkt, wissend, es ist eine fantastische Arbeit und Dienst mit ewigen positiven Folgen, mit einem schrecklichen Gegner, der alles niederschießt, was er nur kann. Und wisst ihr was? Wir brauchen in diesem Kampf einander. Tauscht Telefonnummer aus und E-Mail-Anschriften. Ruft einander an, betet miteinander, betet füreinander. Der kämpft, da ist Krankheit, hier ist Not. Der Feind wird gegen uns alle sein. Und wir müssen gemeinsam stehen, an einer Front zusammen in diesem Kampf. Dass wir nicht strauchen und fallen und den Namen des Herrn verunwürdigen durch unsere Sünde. Herr, hilf uns, treu zu bleiben, bis dass du wiederkommst, muss unser ständiges Gebet sein. Möge der Herr uns dazu motivieren und animieren. Wir stehen auf zum Gebet. Vater im Himmel, wir danken dir heute Morgen, dass wir in diesem geistlichen Kampf wissen dürfen, du verlässt uns nie. Danke für Psalm 34, 19. Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Herr, das Empfinden haben wir oft nicht, wenn die Stunden schwer sind und es sehr dunkel ist. Das Empfinden haben wir, dass du den Hörer hingelegt hast und einen langen Spaziergang gemacht hast und uns alleine gelassen in der Not. Aber die Wahrheit ist, du bist uns nahe. Danke für diese Wahrheit. Danke für den Trost vom in uns wohnenden Heiligen Geist. Danke für den Trost vom Wort Gottes. Danke, dass das Wort Gottes lebendig ist und zuverlässig und Hoffnung gibt. Wir bitten dich, Herr, dass wir in diesem Kampf dir treu bleiben, durch deine Kraft, zu deiner Ehre. Herr, bis du wiederkommst, schenke Erweckung hier in diesem dunklen Europa. Vor allem, Herr, im deutschsprachigen Raum, gib Erweckung dir zur Ehre. Amen.